Archive gelten vielen als Orte der Aufbewahrung, der Ablage und des Stillstands. Tatsächlich aber sind sie Gedächtnisräume einer Gesellschaft und damit hoch gegenwärtig. Seit 2001 öffnen Archive in Deutschland und der Schweiz am Tag der Archive regelmäßig ihre Türen, um zu zeigen, was sie leisten. Sie bewahren Quellen, sichern kulturelles Erbe und machen Vergangenheit überhaupt erst erforschbar. Der Tag der Archive ist heute und zu Gast im Musikgespräch ist der Direktor der Paul-Sacher-Stiftung in Basel, Florian Besthorn. Guten Morgen, Herr Besthorn.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Um zunächst einmal ein Bild Ihrer Institution zu bekommen, das Herzstück der Paul-Sacher-Stiftung ist ein Archiv. Welche Bestände sind es, die Sie und Ihre Mitarbeiterinnen da betreuen?
Wir sind ein Archiv und Forschungszentrum für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Das heißt, wir haben ca. 130 Sammlungen von internationalen Komponistinnen und Komponisten. Und wie Sie sich bei der Musik vorstellen können, wir fokussieren uns auf Noten, auf Partituren, aber auf alle Skizzenentwürfe bis hin zur fertigen Partitur, Reinschrift, aber dann auch hin weiter. Wie war die Rezeption? Wo gab es noch Änderungen? Welche Aufnahmen liegen vor? Und. Da könnte ich Stunden weiter erzählen, weil wir ein sehr heterogenes Stiftungsgut haben.
Das heißt, Sie betreuen vor allem Musik des 20. und des 21. Jahrhunderts. Das sind Béla Bartók, Igor Stravinsky, Luciano Berio, Boulez, Feldman, Henze bis hin zu Kagel, George Ligeti oder Wolfgang Riem. Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Wenn Sie sich aus welchem Grund auch immer für zwei oder drei Preziosen aus dieser riesigen Sammlung entscheiden müssten, welche könnten das sein?
Da muss ich jetzt gestehen, da gibt es 130 gute Antworten und genauso viele wichtige Argumente, aber Sie wollen natürlich eine Antwort haben. Darum würde ich sagen, die Sammlung Paul Sacher ist eine der wichtigsten aus dem Grund, weil sie eigentlich einen Grundstock für unser Archiv gegeben hat und ein gutes Abbild dafür gibt, für die Breite unseres Archivs und auch die Heterogenität. Es gibt nicht die eine Schule, die versammelt ist, sondern es sind von Paul Sacher gute Freunde, die aufgenommen wurden. Sie hatten ein paar genannt, Igor Stravinsky, Béla Bartók, Pierre Boulez. Aber das ging immer weiter und in ihrer Aufzählung haben zum Beispiel die Damen gefehlt. Da würde ich auch sagen, die jüngere Generation, die zum Beispiel einen interkulturellen Dialog angestrebt hat, wo auch eine Art Humanismus in der Musik greifbar ist, wären vielleicht zu nennen Sofia Gubaidulina oder Kaya Saariaho. Man möchte sich nicht für eine Sammlung entscheiden. Wir haben sozusagen das Sammlungsgut komplett, aber jede Person, die Sie fragen würden, fände sicher sehr gute Argumente dafür, welche Sammlung man hier hervorheben könnte.
Das heißt, die Sammlung, die Paul Sacher zu Lebzeiten angelegt hat, ist der Grundstock dieses Archivs. Habe ich das richtig verstanden?
Der Grundstock für die Paul Sacher Stiftung, die er gegründet hat, 1973 bereits, war die Idee, seine Quellen. Er hat hunderte Werke in Auftrag gegeben und häufig dann die Quellen dazu auch bekommen. Das sollte nicht in alle Winde zerstreut werden, sondern an einem Ort in Basel zusammengehalten werden. Und ganz so alt sind wir noch nicht. Wir sind jetzt 40 Jahre, denn Mitte der 80er Jahre hat Paul Sacher den Nachlass von Igor Stravinsky oder große Teile dieses Nachlasses nach Basel geholt. Und dann kam die Entscheidung, es sollte doch ein offenes Archiv sein. Jeder sollte diese Kulturgüter einsehen können. Und drumherum wurden dann nach und nach immer mehr Sammlungen einverleibt, integriert, sodass wir jetzt von knapp 130 Sammlungen sprechen.
Das Archiv der Sacher-Stiftung ist ja nicht nur ein Nachlass, sondern auch ein Vorlassarchiv. Darunter befinden sich die Vorlässe von Komponisten wie George Kurtag, Helmut Lachenmann oder Steve Reich. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, ob ein Vorlass ins Archiv der Sacher-Stiftung aufgenommen wird oder nicht? Ich kann mir vorstellen, dass viele Komponistinnen und Komponisten Interesse daran haben, in ihr Archiv aufgenommen zu werden.
Es gibt ein großes Interesse, weil seit der Eröffnung des Archivs sich herumgesprochen hat, wie gut hier die Sachen aufbewahrt werden und dass sie öffentlich zugänglich sind. Das heißt, wir haben sehr viele Anfragen, aber wie jedes Archiv, wie jede Bibliothek, haben wir auch nur einen gewissen Platz und können nicht alles aufnehmen. Das heißt, wir fragen für neue Sammlungen, wie schätzen wir gemeinsam die Relevanz der Musikschaffenden generell für die Musikgeschichte ein? Es ist etwas, was uns gerade fesselt, aber wir glauben, in 10, 20 Jahren wird die Forschung nicht mehr groß damit arbeiten. Das ist immer ein bisschen wie Glaskugel schauen, aber wir versuchen das in Diskussionen herauszufinden. Was haben wir für Kompetenzen? Sind wir für alles immer das richtige Archiv? Aber neben den Kompetenzen natürlich auch die Kapazitäten. Wie viel können wir aufnehmen? Wofür haben wir Platz? Aber was können wir auch innerhalb einer sinnvollen Zeit bearbeiten? Nicht, dass wir sammeln und am Ende ist es nicht zugänglich, weil alles in irgendwelchen Kisten liegt, sondern wir sagen, wir haben eine Verantwortung für diese Kulturgüter und wollen deswegen die Künstlerinnen, mit denen wir in Kontakt sind, auch sagen, wir übernehmen das, wir bearbeiten das, wir bauen es auf und es ist bald für die Forschung dann auch zugänglich. Mhm.
Wenn Sie sich für einen Vorlass entscheiden, wie sieht dann die Zusammenarbeit mit den Komponistinnen und Komponisten zu Lebzeiten konkret aus? Sie haben vorhin erwähnt, ein Großteil oder ein Schwerpunkt des Archivs sind Partituren, aber was wird diesseits und jenseits der Noten ins Archiv dann aufgenommen?
Wir nehmen prinzipiell auf, was wir in einer wichtigen Beziehung zum künstlerischen Schaffen der Person sehen. Das sind musikalisch gesehen eben, ich habe es vorhin erwähnt, von der ersten Skizze bis zur ausgearbeiteten Partitur und vielleicht der Aufnahme. Das Gleiche gilt aber zum Beispiel auch für Textmanuskripte. Sie haben Wolfgang Riem erwähnt, da lohnt es sich, fast jede seiner Konzerteinführungen auch zu lesen, weil die mit einem Sprachwitz gemacht wurden. Das heißt, auch dort ist es interessant, wie sind diese Texte entstanden. Diabolés haben sie genannt, aber wir könnten weitere nennen, Bruno Moderner, die auch dirigieren. Die Dirigierpartituren sind interessant. Die Aufnahmen, egal ob eine Person selber dirigiert hat oder nicht, es vielleicht die Uraufführung war, ist natürlich interessant. Fotos von Begegnungen. Eine interessante Frage sind immer die Musikinstrumente. Dort haben wir zum Beispiel entschieden, wir nehmen nur Musikinstrumente, die solche Unikate sind, dass sie sehr eng zum Schaffen dazugehören. Es gibt von Condon and Carroll einen Komponist, der für Selbstspielklaviere geschrieben hat und diese Klaviere bearbeitet hat. Zwei Klaviere, die wir in der Sammlung haben, weil das sind wirklich ganz individuelle Instrumente, ohne die der Kompositionsvorgang gar nicht zustande gekommen wäre.
Sie haben es vorhin erwähnt, das Archiv besteht seit den 80er Jahren. Jetzt sind ja in letzter Zeit enorme Fortschritte in technischer Hinsicht gemacht worden, Stichwort Digitalisierung. Wie hat sich die Arbeit im Archiv dadurch verändert im Laufe der Jahrzehnte und wohin geht die Reise in der Zukunft?
Dass wir in einem Medienwandel stecken, das gab es wahrscheinlich immer schon. Eigentlich gab es alle 5 bis 10 Jahre irgendeine Revolution, sodass wir rückblickend eigentlich das Problem haben, man kann gar nicht alle Geräte haben, um all diese Sachen abzuspielen. Da müssen wir mit externen Experten arbeiten, um die Sachen zu digitalisieren. Und das andere ist natürlich der Blick nach vorne. Viele Universitäten haben gar nicht mehr die großen Reisemittel. Man kann sich nicht wie früher teils möglich Monate Zeit nehmen für Archivrecherchen. Und so kommen viele Forschende mit immer mehr Zeitdruck. Und da ist für uns die Frage, wie können wir sie optimal vorbereiten? Das heißt, wir planen noch klarer als bisher eigentlich die Vorbereitung zu erleichtern, indem man genau sieht, welche Materialien haben wir vor Ort. Wir haben, weil wir ein Archiv fürs 20. 21. Jahrhundert sind, nicht die Möglichkeit, wie zum Beispiel ein Beethovenhaus, sehr vieles online zu stellen, aus Copyright-Gründen. Aber auch hier sind wir daran, Lösungen zu überlegen, ob man nicht für das ein oder andere Dokument auch einen Zugriff sozusagen aus der Ferne ermöglichen könnte. Dagegen spricht, und das sagen wir viele Forscherinnen, die bei uns zu Gast sind, nämlich ein sehr hohes Gut. Und das ist die Betreuung, die die Kuratorinnen und Kuratoren hier vor Ort leisten und der Austausch mit Fachkollegen.
Im Musikgespräch in Treffpunkt Klassik heute am Tag der Archive war Florian Besthorn, Direktor der Paul-Sacher-Stiftung in Basel. Vielen Dank, Herr Besthorn.
Vielen Dank und allen Hörerinnen einen schönen Tag.